In der heutigen 1:1 mit Dana Podcast-Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Christian darüber, wie er als Vater die Beziehung zu seinem Stiefsohn verbessern kann.
An der Stelle habe ich das Gefühl, dass diese Bedenken, die ich aus meiner Sicht auch nicht böswillig äußere, sondern auch aus Schutz, den ich Fares vielleicht geben möchte für einen Lebensweg, den ich mir vorstelle.
So, heute habe ich ein spannendes Gespräch für dich, was ich vor Ewigkeiten geführt habe. Ich glaube, es war Ende Mai, also es ist wirklich lang her, oder Anfang Juni. Ein Gespräch mit Christian, einem tollen Mann und Vater, der so gerne die Beziehung zu seinem Sohn, seinem Stiefsohn verbessern möchte, der in Partnerschaft lebt mit einer wundervollen Frau. Die haben noch ein gemeinsames Kind und er immer wieder an Grenzen stößt in der Beziehung zu seinem Stiefsohn und das wiederum färbt die Beziehung zu seiner Frau ein und er so mutig vorangeht, dieses Format zu suchen, um sich selbst besser zu verstehen und zu erkennen, um daraus zu wachsen und einen Unterschied zu machen für seine Lieben. Also Hut ab, Christian, wirklich toller Schritt. Als kleiner Vorabschmankerl noch, bevor wir reinsteigen in das Gespräch. Ich gebe viel Input parallel in den Metaebenen noch zu unterschiedlichsten Dingen, zu wie wir als Eltern sind, wie wir Ansprüche haben, wie das die Beziehungen färbt und so weiter und so fort. Was mir total wichtig ist, dass du weißt, ist, dass wir alle so krass in unseren Konditionierungen drinstecken. Echt Wahnsinn, inklusive mir immer wieder. Also we can't see what we can't see, sage ich ja immer. You can't see what you can't see. Also wir das nicht sehen können, was wir nicht sehen können. Solange wir drinstecken in der Konditionierung, können wir über diesen Tellerrand nicht hinaussehen. Nie. Also immer wieder nicht. Wir können immer erst über den Tellerrand hinaussehen, wenn die Erkenntnis und die emotionale und Bewusstseinsebene mit rüberkommen für diesen Erkenntnisprozess. Und bei Christian ist in manchen Punkten eben zu sehen, und das gebe ich in der Metaebene mit rein, wie sehr er das will und gleichzeitig bestimmte Dinge nicht sehen kann, weil er eben noch in der Konditionierung drin steckt. Und dennoch geht er einen großen Schritt, auch wenn wir in dem Gespräch, was für so eine komplexe Situation auch tatsächlich, glaube ich, fast unmöglich ist, nicht bis zu seinem Urkern vorstoßen. Er wird eine ganze Menge sichtbar über seine Konditionierung, über sein System und wie er sich im Wege steht. Und ja, ich hoffe, du hast ganz viele Erkenntnisse dazu. Es ist, glaube ich, ein sehr wertvolles Gespräch für unterschiedliche, egal ob du selbst Vater bist, Mutter bist, Stiefkinder hast, irgendwas mit Adoptionen zu tun hast, mit vielleicht Halbgeschwister hast oder selbst Kinder hast. Es ist aus unterschiedlichsten Facetten, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll. Deshalb in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude mit der Folge. Und schon mal jetzt vorab, falls du jemanden kennst, während du die Folge hörst, von dem du denkst, ah, es könnte für ihn oder sie auch wertvoll sein, immer, immer, immer unbedingt weiterleiten. Gerade die Coaching-Folgen, weil ich glaube, es ist einfach so unglaublich wertvoll. So, jetzt ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude mit der Folge mit dem Gespräch mit Christian. Christian, herzlich willkommen. Vielen Dank für deinen Mut, hier zu sein. Ich finde es total geil, jetzt endlich mal Männer hier zu haben. Die männliche Sichtweise auf die Problematiken, die es so gibt im Leben. Mit welcher Frage bist du hier?
Genau, ja, hallo Dana, freut mich auch hier zu sein, freue mich auch einer der ersten Männer zu sein, glaube ich, die du als Coach hier jetzt mit in die Reihe nimmst. Also das Thema, was ich heute hier präsent geben möchte oder einbringen möchte, ist sozusagen die zerrüttete Beziehung zu meinem Stiefsohn und im Kontext zu unserer Ehe, die aus meiner Sicht da doch deutlich gelitten hat in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass mir sozusagen diese Baustelle, die sich in den letzten Jahren aufgetürmt hat, dass wir die heute ein bisschen greifbarer bekommen und vielleicht da Auswege finden, wie dieser massive Konflikt, der über die letzten Jahre entstanden ist, wie ich den in den Griff bekomme.
Okay, das heißt, du hast, also deine Frau hat einen Sohn in die Partnerschaft mit eingebracht.
Genau, wir haben uns 2006 kennengelernt, da war mein Stiefsohn 4 Jahre alt. Und wir haben dann 2009 geheiratet.
Das sind 16 Jahre, ich muss mal ganz kurz, ich bin nicht so schnell mit Zahlen, das sind 16 Jahre, 2009, 3 Jahre danach habt ihr geheiratet.
Genau, 2009 haben wir geheiratet, 2010 kam dann unser leiblicher Sohn zur Welt. Und wie gesagt, wir sind seitdem verheiratet, wohnen ja auch zusammen, leben zusammen und ja,
ich meine, das heißt, dein leiblicher Sohn ist wie viel jünger als der?
Der ist elf und der ist 8 Jahre jünger.
8 Jahre jünger, okay.
Genau, der mein großer Sohn oder mein Stiefsohn, der ist 8 gewesen, als mein leiblicher Sohn zur Welt gekommen ist.
Okay, super. Dann, also die Frage ist, wie kann ich das Verhältnis verbessern? Ist das die Frage?
Oder genau, das Verhältnis zu meinem Stiefsohn hat sich eigentlich mit der Geburt meines leiblichen Sohnes doch sukzessive verschlechtert, sodass es letztendlich emotional total zerrüttet ist und sich über die Jahre aufgebaut hat.
Aber ist möchtest du sozusagen das Verhältnis zu deinem Stiefsohn verbessern? Oder geht es um die Partnerschaft und dass sozusagen das Problem mit dem Stiefsohn in der Partnerschaft sich befindet?
Also ich glaube, der Schlüssel liegt letztendlich in beiden. Ich glaube, das eine ist ohne das andere nicht möglich. Und das ist auch mein Punkt für heute, dass ich einfach ganz klar gesehen habe, dass sozusagen das zerrüttete Verhältnis zu meinem Stiefsohn sich auch 1:1 auf unsere Partnerschaft und Ehe auswirkt. Und das ist eigentlich so der größte Impact, um es mal neudeutsch zu formulieren, der sich ergibt und der uns auch seit Jahren in der Ehe stresst, bis zu Trennungsgedanken, wo ich mich letztendlich oder entscheiden muss oder auch Merit sich entscheiden wollte und auch mir letztendlich klar signalisiert hat, dass sie immer zu ihrem Stiefsohn halten wird, wenn es zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes kommt.
Okay. Der ist jetzt wie alt? Ich werde mir mit den Zahlen. Wie alt ist jetzt dein Stiefsohn?
Der wird 20 jetzt in diesem Jahr.
Wie heißt der?
Der heißt Faris.
Faris. Und Faris wohnt ja noch bei euch?
Nein, der ist jetzt vor ungefähr einem knappen Jahr oder dreiviertel Jahr nach Berlin gezogen. Versucht da jetzt auf eigenen Füßen sein Leben zu gestalten.
Ja.
Und ist halt, wie gesagt, seit ungefähr knappem Jahr ist der ausgezogen.
Okay, und ihr kennt euch seitdem er 8. Nee, doch. Nee, als er 8, als er war 4 und als er 8 war, kam euer gemeinsamer Sohn, wie heißt der?
Der heißt Arvin.
Arvin, und Arvin ist jetzt
11.
8 Jahre jünger, 11, genau. Okay. Gott, diese ganzen Zahlen jetzt so zum Anfang, meine Güte. Okay, dann sag doch mal, was ist denn das Problem mit dir und Faris? Oder was ist aus deiner Sicht mit Faris das Problem? What's the problem?
Ja, also ich habe festgestellt, dass ich mich, ab dem Zeitpunkt seines Schuleintrittes immer stärker schwer getan habe, ihn als Person zu akzeptieren. Also seine Verhaltensweise, die so ein bisschen lethargisch geprägt ist, hat mich schon seit langer Zeit getriggert.
Was meinst du mit lethargisch geprägt? Steht er nicht auf?
Also ich sag mal, mit Schuleintritt, also mit dem Eintritt in die Grundschule.
Mit 6 wahrscheinlich, also 2 6, Jahre, nachdem du ihn kennengelernt hast.
Also vorher war das alles ziemlich harmonisch und wir haben als Familie zu dritt harmonisch zusammengelebt. Mit Eintritt in die Schule und mit den beginnenden Herausforderungen des Lebens, die er dann auch als Grundschüler zu bewältigen hatte, habe ich einfach gemerkt, dass das sozusagen, ich keine richtige Nähe zu ihm aufbauen konnte. Also ich bin irgendwie nicht an ihn herangekommen und er hat das relativ schwer gehabt in der Grundschule, war deutlich kleiner als die Mitschüler, ist auch früh in die Schule gekommen und hatte von Anfang an Schulprobleme, die sich letztendlich so gezeigt haben, dass er fast schon eine Art Leistungsverweigerung gezeigt hat. Also bei den Hausaufgaben hat jeder Satz eine Stunde gedauert. Und das hat mich, sag mal, in diesem frühen Stadium schon getriggert. Und ich habe dann gemerkt, dass
Inwiefern? Hast du dir Sorgen um ihn gemacht? Bist du wütend geworden? Also wie hat dich das getriggert?
Genau, also wir haben uns natürlich auf der einen Seite Sorgen gemacht, Meret und ich, und auf der anderen Seite habe ich für mich festgestellt, dass ich habe für mich keinen Lösungsansatz gefunden. Ich sag mal, auf ihn zuzugehen, ihn da zu unterstützen. Also mich hat das eher wütend gemacht, mich hat dieses träge, dieses lethargische eher wütend gemacht. Ich konnte und kann damit schlecht umgehen. Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch. Und hatte quasi keinen Zugang zu ihm, sodass ich ihm auch nicht helfen konnte in seiner Situation.
Also, was mir schon auffällt, ist, dass Christian sehr analytisch unterwegs ist, hat sich Zettel geschrieben und drückt sich bewusst gewählt aus. Also wählt Worte, die, wenn man jetzt mit einer Freundin oder einem Freund zusammensitzen würde, wahrscheinlich nicht wählen würde. Sehr spezifisch. Und da steckt oft was dahinter von, ich möchte einen guten Eindruck erwecken, was natürlich irgendwie in so einem Format und das erste Mal mit mir so zu sprechen und so ist auch normal, aber es fällt mir auf jeden Fall auf. Und was er auch gesagt hat, ist, dass das Verhältnis zu Fares gut war bis zu dem Zeitpunkt, wo er in die Schule eingetreten ist, und das war aber relativ zeitgleich mit der, also das hat er im Gespräch vorher ja erwähnt, mit der Geburt von seinem leiblichen Sohn. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendetwas kommt zu dem Zeitpunkt. Und was aber jetzt bezogen auf die Schule schon sichtbar ist, ist, dass sein Anspruch daran, wie man in der Schule zu sein hat, wie man mit Leistung erbringen und Fleiß in der Schule zu sein hat, dass sein Standard nicht passt auf Fares und dass er dadurch durcheinander kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das sich auswirkt auf das Verhältnis zu seinem Bonus-Stiefsohn, weil natürlich Kinder super krass darauf reagieren, wenn es diesen Anspruch von Eltern oder Erziehungspersonen gibt. Also den Anspruch, dass ihr Lernverhalten, wie sie in der Schule zu sein haben, irgendwie sein muss, weil dann es auf einmal nicht mehr darum geht, dass es ihr Projekt, ihre Schule, ihre Aufgaben, sondern auf einmal geht es um diesen Anspruch von den Eltern. Das heißt, der Schauplatz, ich sage Kriegsschauplatz, nenne ich es mal, provokativ, von den Kindern verändert sich zu, ich muss jetzt irgendwie Leistung erbringen oder will keine Leistung erbringen oder Widerstand leisten gegen Leistung erbringen, bezogen auf das Elternteil. Und es geht gar nicht mehr darum, dass sie in Relation zu dem, wie sie sein wollen, sich in der Schule oder ihre bezogen auf ihre Aufgaben verhalten. Deswegen ist es immer super wichtig, meiner Meinung nach, als Eltern sich so weit wie möglich rauszuhalten aus den ganzen Schulaufgaben, damit es deren Projekt bleibt.
Und du hast gesagt, du hast dann keine Nähe zu ihm gefunden, als er in der Schule war. War die Nähe vorher da, also bevor er in die Schule gekommen ist?
Genau, also die Nähe war definitiv auch vorher da. Und dieser Eintritt ins Schulalter, in die Grundschule, war jetzt keine direkte Kehrtwende an der Stelle, sondern war sozusagen so ein bisschen der Anfang von einer fortschreitenden emotionalen Distanzierung. So bewerte ich das für mich immer ein Stück weit.
Wer hat sich von wem distanziert?
Ja, ich habe mein Gefühl ist, dass es beiderseitig war. Also das ist mein Gefühl auch bis heute, dass sozusagen ein gegenseitiges Verständnis von Handlungen, von auch Nähe sich auseinanderdividiert hat.
Da stimme ich übrigens nicht mit überein, sage ich mal so ganz provokativ. Ich gehe davon aus oder stehe auf dem Standpunkt, dass das niemals beidseitig ist. Also das stimmt nicht ganz. Natürlich ist es beidseitig. Natürlich hat jedes Kind auch zu 100% die Verantwortung für das Erleben mit uns. Darum geht's nicht. Aber wenn ich als Eltern auf die Beziehung zu meinen Kindern gucke, dann müsste ich mich meiner Meinung nach für eine gesunde Beziehung immer auf den Standpunkt stellen, dass alles, was zwischen uns passiert, eine Folge ist von dem, wie ich bin. Also wenn Distanz entsteht, dann ist es nicht so, dass es zwischen uns passiert oder wir uns irgendwie so auseinander dividieren, wie Christian das sagt, sondern es passiert, weil irgendetwas in meinem System dafür sorgt, dass Distanz entsteht und das Kind folgt, weil das Kind befindet sich in meinem Rahmen, in meinem Space, in meinem Raum, in dem Rahmen, den ich halte, mit meiner Energie, meinen Erwartungen, meinen Werten, meinen Vorstellungen, Vorlieben und Abneigungen. Und in diesem Rahmen bewegt sich das Kind. Wenn Distanz entsteht, dann hat das was mit mir und dem Rahmen, den ich halte, zu tun.
Und, sag doch mal, was dich genau getriggert hat. Also du sagst, das Träge, das Lethargische. Was meinst du damit? Was hat er getan oder unterlassen? Oder wie hat er sich gezeigt? Und das bewertest du als träge und lethargisch. Geht er zu langsam? Oder?
Nochmal ein Beispiel. Genau, also nochmal ein Beispiel aus der Schule. Das hatte ich ja gerade schon genannt. Also es war eine Herausforderung des Tages, wenn er, ich sag mal, Hausaufgaben machen musste und irgendwie, weiß ich nicht, was ausmalen musste, zwei Sätze schreiben musste. Das hat irgendwie 2-3 Stunden in Anspruch genommen und hat sowohl meine Frau und als auch mich komplett auf die Palme gebracht.
Was ist daran schlimm? Warum hat dich das auf die Palme gebracht?
Ja, diese, ich weiß gar nicht, diese, ja, dieses, wie soll ich sagen, dass wir keinen Zugang gefunden haben, ihn zu bewegen, in die Arbeit zu kommen.
Ihn zu beschleunigen.
Ihn zu beschleunigen, eine Aktivität zu zeigen.
Was meinst du mit Aktivität zu zeigen? Hat er nicht ausgemalt?
Sozusagen aus Eigenmotivation heraus etwas zu schaffen. Aus der Eigenmotivation heraus bereit zu sein, leistungsbereit zu sein, mal mitzuhelfen, auch im Haushalt was zu machen. Ich meine, das ist ein anderes Beispiel jetzt, das zieht sich aber noch, zieht sich noch durch. Also ich hatte ja versucht, zum Ausdruck zu bringen, dass quasi der Schuleintritt für mich so eine Art, ich sag mal, Initialpunkt war, wo mein Anspruch, vielleicht auch mein Anspruch an ihn und seine Verhaltensweise immer weiter auseinandergedriftet sind.
Und das ist übrigens genau der Klassiker. Das heißt, der Anspruch, wenn wir als Eltern den Anspruch haben, dass die Kinder irgendwie zu sein haben, irgendwie sein sollen, dann, und die sich in unserem Rahmen, in unserem Space befinden, dann ist die Folge in der Regel deren Widerstand. Das ist nicht primär der Widerstand gegen das, worum es eigentlich geht, also der Widerstand gegenüber der Schule, sondern ist der Widerstand da gegenüber, dass sie funktionieren sollen, dass sie leisten sollen und nur dann, also dass sie für uns, um von uns geliebt zu werden, von uns als positiv bewertet zu werden, von uns anerkannt und gewertschätzt zu werden, diese Leistung erbringen müssen. Dagegen leisten sie Widerstand, weil das bedeutet, was wir denen kommunizieren, wenn du so bist, wie du bist, liebe ich dich nicht. Oder wenn du so bist, wie du bist, dann bist du für mich nicht okay. Du bist für mich nur okay, wenn du anders bist, in diesem Fall zum Beispiel, wenn du die Leistung in der Schule erbringst. Und dagegen leisten die Widerstand, weil die natürlich gesehen, geliebt und gewertschätzt werden wollen, wie sie sind. Das heißt, und das ist eine wichtige Botschaft an alle Eltern, wenn die Kinder also diesen Widerstand leisten, das heißt, wir verhindern durch unseren Anspruch, dass die Kinder ihren eigenen Weg zum Beispiel in der Schule finden können, weil sie damit beschäftigt sind, Widerstand zu leisten gegen den Anspruch, den wir haben. Das heißt, wir verlagern, wie ich eben schon gesagt habe, den Kriegsschauplatz von deren Projekt Schule zu deren Widerstand gegen unseren Anspruch. Und das ist das Problem.
Und dieses
Dein
dieses
Anspruch und seine Verhaltensweise.
Genau.
Ja.
Ja, und das spiegelt sich letztendlich in allen Bereichen wieder. Kleinste Herausforderung, vielleicht mal was aufzuräumen, ich sag mal, irgendwie sich fertig zu machen für die Schule morgens. Ich sag mal, das hat mir alles viel zu lange gedauert, um es mal etwas so auszudrücken. Mhm. Und ja, das hat mich einfach komplett auch getriggert und auch teilweise wütend gemacht. Ja.
Und wie zeigt sich das Problem heute?
Ja, heute zeigt sich das Problem eigentlich, dass er auf meine, ich sag mal, Bitten hin, sich, oder ich sag mal, bevor er ausgezogen ist, jetzt durch den Auszug hat sich natürlich einiges auch nochmal verändert. Aber als er noch bei uns gewohnt hat, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass er bewusst sozusagen auf meine Bitten ja nicht reagiert, wohl wissend, dass er von seiner Mutter, ich sag mal, protegiert wird. Das heißt, das fängt bei Kleinigkeiten an, den Müll rauszubringen, mal sein Zimmer aufzuräumen, keine Ahnung, das Fahrrad zu putzen oder auch mal mitzuhelfen im Haushalt. Das hat er aus meiner Sicht immer alles lächelnd, also mit einem Lächeln im Gesicht mir signalisiert, es ist mir eigentlich scheißegal, wozu du mich aufforderst. Mhm. Ich mache es sowieso nicht.
Und wie ist das für Merit? Also wie handhabt die das? Klappt das zwischen den beiden besser? Macht er das, wenn sie das sagt?
Das klappt tendenziell besser, weil sie einen Zugang zu ihm gefunden oder behalten hat, auch über die Jahre hinweg. Mhm. Aber auch mit vielen Problemen. Also es ist schon so, dass auch sie natürlich Faris nicht, also Faris macht natürlich auch nicht das immer so, wie Merit sich das vorstellt. Also
gut, der ist jetzt auch 20, der hat wahrscheinlich seit ein paar Jahren auch seine eigenen Vorstellungen davon, wie Dinge vielleicht als Abgleich nochmal kurz, wie heißt der Kleine nochmal?
Er heißt Arvin.
Arvin, wie ist das mit Arvin? Der macht immer alles, was er machen soll?
Nee, der macht natürlich auch nicht alles, was wir möchten. Bloß da ist es halt so, Dana, dass ich emotional einen viel besseren Zugang habe. Das heißt also, seine Verhaltensweisen, sei es Wut oder auch Verweigerung, kann ich deutlich besser mit umgehen.
Das Warum? Heißt, was würdest du sagen?
Ja, weil ich mich auch ein Stück weit, unser kleiner Sohn ist sehr emotional, ist also sehr, sehr, sehr quirlig, zumindest war er das. Ich meine, er kommt jetzt auch in die Pubertät so langsam und wird etwas lethargischer. Aber ich sag mal, diese Verhaltensweisen, sei es Wut oder auch sei es emotional, damit kann ich mich letztendlich deutlich besser identifizieren. Wahrscheinlich, weil ich mich auch ein Stück weit in ihm wiederfinde. Und da ist ein gewisses Matching da. Also ich kann mit, selbst wenn er wütend ist, natürlich verweigert er sich auch. Es ist natürlich nicht so, dass unsere Kinder perfekt hier im Haushalt rumwirbeln. Auf gar keinen Fall. Es ist auch, glaube ich, nicht das ist überhaupt nicht mein Punkt an der Stelle. Aber ich kann mich halt mit seinen Äußerungen, mit seinen Gefühlsäußerungen, mit seinem Verhalten deutlich besser identifizieren und bin da deutlich gelassener in der Regel. Also er triggert mich, klar, er triggert mich auch teilweise, weil er natürlich auch einiges herausfordert an uns und uns auch provoziert mit verschiedenen Sachen. Aber ich kann damit deutlich entspannter umgehen in der Regel. Bei Faris konnte ich überhaupt nicht entspannt damit umgehen.
Oder ja, schon von ganz früh an, ne? Also von klein an, also mit 6 fing das ja dann ungefähr an.
Ja, das wie gesagt, das Schritt mit zunehmendem Alter voran, insbesondere nachdem quasi unser leiblicher Sohn geboren wurde.
Ja, okay. Genau, ich würde noch mal ganz kurz, mir fehlt noch eine Information. Faris hat ja einen Vater?
Genau, Faris hatte einen Vater, der ist 2009 verstorben.
2009 ist Arvin geboren. Das genau. Heißt, er hat seinen Vater verloren. Faris hat seinen Vater mit wie vielen Jahren?
Da war er 7.
7, okay. Also das genau. War quasi ähnlich mit der Schulzeit auch, wo das angefangen hat. Ähnliche Zeit.
Ja, genau.
Das sind jetzt natürlich nochmal spannende Informationen. Also Faris, der kleine Junge, hat ist mit 6 in die Schule gekommen, was für die Kinder natürlich ein riesengroßes einschneidendes Erlebnis ist. Dann hat er seinen Vater verloren und dann hat er ein Geschwisterkind bekommen in der für ihn, ich sag mal, übrig gebliebenen Familie. Er hat seinen leiblichen Vater verloren, war dann aber ja in der Familie mit Christian und hat aber dann ein Geschwisterkind bekommen, was einen eigenen Vater hatte. Das sind natürlich 3 riesengroße, einschneidende Erlebnisse, die bestimmt alle in, wie auch immer sein Verhalten war, wir kennen ja jetzt so Christians Geschichte dazu, mit reingespielt haben, was überhaupt nicht vernachlässigt werden darf. Das ist auf jeden Fall eine wertvolle Information.
Wieso, was ist passiert?
Der Vater hatte einen Herzinfarkt. Der war schon etwas älter, so Ende 50, als er gestorben ist und hat einen Herzinfarkt erlitten.
Okay, das heißt, es hat sich vorher nicht angekündigt, es war eine plötzliche Geschichte.
Ja, er war vorher auch schon erkrankt, er war zuckererkrankt, glaube ich, schon über einige Zeit. Und ist dann auch, sag mal, an dieser Zuckerkrankheit, dadurch hat sich auch der Herzinfarkt, glaube ich, ergeben.
Okay, aber es war trotzdem, also der war zuckerkrank, also hatte Diabetes, aber war jetzt nicht, der hatte jetzt keine, also abgesehen, das ist ja eine normale chronische Krankheit, mit der man dann irgendwie umgeht und lebt wahrscheinlich, aber der war jetzt nicht bettlägerig oder hat lange gelitten oder das war der dritte Herzinfarkt oder irgendwie sowas, sondern Nein. Das kam mehr oder weniger aus dem Nichts dann.
Das war ein plötzlicher Tod.
Ja, okay. Und wie war das Verhältnis zwischen Fares und seinem Vater?
Das war weitestgehend nicht existent. Also der Vater von Fares, der leibliche Vater, hat Fares eigentlich abgelehnt. Die haben zwar mal 1-2 gemeinsame Urlaube gemacht. Der Vater war Pakistani, hat aber in Deutschland gelebt. Und ganz am Anfang, als Fares noch sehr klein war, hatten die mal 1-2 Versuche gestartet, zusammenzufinden.
Aber da wart ihr schon zusammen?
Das war vorher. Also diese gemeinsamen Versuche von Fares Vater und Meret und Fares, die waren, bevor wir zusammengekommen sind. Nachdem wir dann 2006 zusammengekommen sind, gab es zwar auch mal 1-2 Treffen zwischen Fares und seinem Vater, aber grundsätzlich war es so, dass eigentlich der Fares leiblicher Vater ihn abgelehnt hat und auch von vor der Geburt schon abgelehnt hat. Das heißt, er hat auch damals Meret quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und ihr auch deutlich gemacht, dass er dieses Kind eigentlich nicht haben möchte.
Und ist Meret wie alt war Fares, als Meret und ihr Ex-Mann sich getrennt haben? Vor der Geburt haben die sich getrennt.
Vor der Geburt getrennt, genau.
Okay. Das heißt, Fares ist im Grunde bei Meret groß geworden, hat nur wenig Kontakt zu seinem Vater gehabt.
Genau, so gut wie gar nicht.
Okay. Und das war dann, als ihr zusammengekommen seid, auch so?
Exakt.
Okay, und gab's als ihr zusammengekommen seid und Fares 4 war, hattet ihr erstmal ein sehr schönes Verhältnis zueinander,
du
und
Fares. Richtig. Okay. Genau. Das war total unbelastet und ich bin dann auch in die Vaterrolle geschlüpft.
Ja. Yeah.
Meret fand das ganz toll, ich sag mal, wie ich mich um Fares gekümmert habe, diese Vaterrolle angenommen habe. Das war so sehr unbelastet in den ersten Jahren. In den ersten, ich sag mal, 3-4 Jahren, so empfinde ich das zumindest.
Ja.
Rückblickend jetzt, genau.
Noch eine Frage. Wie war das für Fares, als sein Vater gestorben ist? Als an einem Herzinfarkt?
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Also, ich war da zu dem Zeitpunkt, klar, ich war schon dabei, aber ich kann das schlecht beurteilen. Also, es war natürlich eine gewisse Trauer da. Aber ich glaube, so habe ich es zumindest empfunden, durch den wenigen Kontakt, den er hatte zu seinem Vater, glaube ich, konnte er diesen Tod des Vaters zu dem Zeitpunkt mit 7 ja gar nicht richtig einordnen. Also diesen Verlust, den er dort erlitten hat, habe ich das Gefühl gehabt, den konnte er nicht greifen. Einfach weil er so wenig Kontakt, so gut wie gar keinen Kontakt zu ihm hatte, war das, ich sag mal, klar, nicht wie eine fremde Person, aber Ich glaube, mir war gar nicht klar zu dem Zeitpunkt, welchen Verlust er jetzt da erlitten hat.
War das irgendwie Thema in der Familie? Habt ihr darüber gesprochen?
Ganz wenig. Also ich habe das, ich glaube, Meret und Fares haben öfter mal darüber gesprochen. Die haben das mit Sicherheit ein bisschen reflektiert. Und ich konnte das. Ich habe mit Fares da nie drüber gesprochen.
Okay.
Weil ich auch letztendlich von seinem leiblichen Vater sehr wenig wusste und dann auch relativ wenig beizutragen hatte. Also wir haben den Vater nie schlecht gemacht oder ähnliches. Da gab es auch eine gute Freundin von Meret, die da eine Rolle gespielt hat, die letztendlich Fares auch viel über seinen Vater erzählt hat. Ja, die kannte ihn gut, die haben zusammengearbeitet.
Gab es jemals noch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. gab es jemals zwischen damals und heute noch Momente, wo der Vater Thema war?
Jetzt nicht zwischen uns.
Nee, okay. Nee,
nicht zwischen uns. Das Einzige, als ein Streit zwischen mir und Fares eskaliert ist, habe ich mal, ich sag mal, aus Wut oder aus, das heißt eigentlich aus Wut, aus Enttäuschung und aus Wut, habe ich es mal Fares mitgeteilt, dass ich das Gefühl habe, dass ich, also ich, Christian, sozusagen nicht schuld bin an der, an den Umständen, die dazu geführt haben, dass sozusagen diese Distanz zwischen Fares und mir herrscht. Also im massiven Streit, in der Eskalation, habe ich dann mal gesagt, ey, ich kann nichts dazu, dass dein Vater mit 7 gestorben ist. Also das habe ich ihm sozusagen vorgeworfen. Okay. Also nicht vorgeworfen, aber mitgeteilt.
Also hatte Fares nicht so ein wahnsinnig enges Verhältnis zu seinem biologischen Vater. Und dennoch ist aus dem, was Christian auch erzählt, schon zu sehen, dass es da wenig Offenheit, wenig Transparenz, wenig Kommunikation drüber gab. Vielleicht mit Meret, das wissen wir nicht so ganz genau. Also sagt er, vermutet er. Allerdings ist das, selbst wenn das kognitiv für so ein kleines Kind mit 7 nicht greifbar ist, da ist mein biologischer Vater, den habe ich verloren, entweder zu dem Zeitpunkt oder auch im Laufe danach, in den Jahren danach, natürlich, wenn man weiß, dieser Vater, mit dem ich zusammenlebe, ist nicht mein biologischer Vater, sondern ich weiß gar nicht, adoptiert hat er ihn, glaube ich, nicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen, zu diesem Zeitpunkt im Gespräch, dass der aber, also, dass das eine Rolle spielt in dem Bewusstsein von dem Kind. Wir haben als Menschen, die meisten, wahrscheinlich nicht alle, aber natürlich irgendwie eine Verbindung zu unserem biologischen Ursprung. Und gleichzeitig haben wir Menschen in unserem Leben, die für uns da sind und uns am nächsten stehen. Und da gibt es eben, gerade wenn es um Vater und Vater geht, biologischer Vater und lebendiger Vater, der mich mit erzieht oder der mit sozusagen ein Teil meiner aktuellen Familie ist, gibt es natürlich irgendwie eine Korrelation. Deswegen hat wahrscheinlich Christian das in dem Streit irgendwann dann auch mal erwähnt. Also ich bin nicht schuld daran, dass dein Vater irgendwie so früh gestorben ist. Also gibt es da auf jeden Fall etwas, und das ist wichtig, jetzt auch an alle anderen Eltern da draußen oder Adoptiveltern oder wenn das Kind das biologische Elternteil verloren hat. Muss das nicht immer, aber ist eben oft ein Grund für, ich sag mal, Disbalance jeglicher Art. Also Ängste oder Verlustängste oder Wut oder einfach Fragezeichen bezogen auf meine Herkunft. Und wenn dann ein Ersatzelternteil da ist, dann spielt das da eben auch mit rein. Es hängt irgendwie alles, ist in der Regel alles irgendwie miteinander verstrickt und kann natürlich auch zu Konflikten führen, wenn es nicht offen ist und darüber gesprochen wird.
Okay, und ich habe eine Frage noch, die ist vielleicht ein bisschen komisch. Du hast gesagt, sein Vater ist Pakistani.
Ja.
Ist Meret auch Pakistani?
Nee, Meret ist Deutsch. In Deutschland geboren und hat dort eine Ausbildung gemacht. Er hat eine Ausbildung beim Fares, leiblichen Vater, gemacht, im Bereich der Ernährungsberatung und ist dann halt, hat eine Liaison mit ihm angefangen, ist dann schwanger geworden und hat dann aber auch, nachdem sie die Schwangerschaft nicht abgebrochen hat, musste sie dann, so ist es zumindest, ja, musste sie dann auch die Ausbildung abbrechen oder hat die Ausbildung abgebrochen und dann auch, die Ausbildung beendet.
Okay. Ich nehme an, sein Vater hat pakistanische Hautfarbe. Ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt. Ja. Irgendwie ist dunkelhäutig. Genau. Und Faris ist dann wahrscheinlich der Einzige in eurer Familie, der auch irgendwie ein bisschen, kann man ihm das ansehen?
Man kann ihm das ansehen, natürlich.
Mhm. Ja, okay.
Absolut.
Okay.
So, das habe ich jetzt gefragt, weil auch das natürlich sein kann, oder ich sag mal, ein Differenzierungsmerkmal ist. Also rein optisch kriegt man natürlich als Kind oder dann irgendwann auch Jugendlicher mit, okay, ich bin der Einzige in dieser Familie, der anders aussieht. Also das kriegt man einfach mit, wieso ist das so? Also ich fühle mich dann vielleicht, und das muss natürlich nicht unbedingt sein, aber es kann sein, dass das ein Grund ist, dass ich mich eventuell weniger zugehörig fühle. Und deswegen habe ich das gefragt, weil das natürlich wichtig ist, um den Faris verstehen zu können.
Ich glaube, ich kriege so langsam ein Bild davon, wie das bei euch, wie so die Verhältnisse sind. Ich würde gerne einmal noch zurück zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze angefangen hatte. Du hast ja gesagt, es war in der Schulzeit. Das heißt, Faris ist, oder es war jetzt so ein schleichender Prozess, nicht von heute auf morgen. Er ist ungefähr mit 6 in die Schule gekommen. Mit 7 hat er seinen Vater verloren. Mit 8 habt ihr euer leibliches Kind bekommen.
Genau.
Wie heißt der nochmal? Entschuldigung.
Arvin.
Arvin, das sind halt auch keine, es ist nicht so ein, weißt du, das ist nicht so Christian, Stefan, Arvin, Faris, das ist Arvin. Das ist schwer, es bleibt irgendwie nicht hängen in meinem Kopf, tut mir leid. Arvin ist also der Kleine. Okay, das heißt, es war schon eine intensive Zeit auch für Faris, ja, also Einschulung ist ein krasser Lebenseinschnitt, Vater verloren ist ein krasser Lebenseinschnitt und ein Geschwisterkind bekommen ist auch ein krasser, also innerhalb von diesen wenigen, vor 2 Jahren ja im Grunde ist das Ganze passiert.
Ja.
Ja, okay. Ich würde noch mal gerne einmal wissen, was ist das, was dich an seiner, in Anführungsstrichen, Trägheit, wie du das nennst, Lethargie, so nervt?
Ja, ich sag mal, ich glaube, es ist halt so, dass ein Stück weit meine Lebens- und Wertvorstellungen, ich sage jetzt einfach mal Ehrlichkeit, vielleicht Fleiß, das ist zumindest das, womit ich mich von meinem Wertekanon her versuche zu identifizieren. Also ich glaube, ich bin jemand, ein Typ, der sehr driven ist, der aktiv ist, der nach vorne geht, der progressiv irgendwie denkt. Und diese meine eigene Wertvorstellung versuche ich wahrscheinlich irgendwie Faris überzustülpen. Yeah. Das ist so meine Interpretation, also quasi mein Anspruch an mein Umfeld. Ja, mein Anspruch an mein Umfeld, vielleicht genauso zu ticken, wie ich ticke.
Was ist so schlimm daran, wenn man eine Stunde braucht für 2 Sätze in Deutsch?
Ja, das ist, ich sag mal, das ist eine Zeit, die sowohl Merit als auch mir in Anführungsstrichen gestohlen wurde.
Aha. Also es geht nicht darum, dass du es doof findest, dass er einfach länger braucht oder sich länger Zeit nimmt, sondern es ist dir gegen den Strich gegangen, dass du Zeit in das Kind investieren sollst, in deinen Augen.
Tja, gute Frage. Also so habe ich das nicht gefühlt. Also
wie hast du es gefühlt?
Mein Gefühl war, oder mein Gefühl ist nach wie vor, dieses komplette Unverständnis, also dieses Unverständnis, warum man, ich sag mal, 2 Stunden braucht, um einen Satz zu schreiben. Diese Hilflosigkeit. Ich glaube, das ist der richtige Hilflosigkeit.
Ah, okay.
Also ich fühle mich heute auch noch in den Konflikten, die heute da sind, hilf- und machtlos.
Ah, du fühlst dich hilflos. Nicht, du siehst ihn nicht als hilflos, sondern du fühlst dich als hilflos.
Genau, ich fühle mich hilf- und machtlos.
Okay.
Und das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck.
Und da fängt es an, sichtbar zu werden, was ich vorhin schon gesagt habe. Christian fühlt sich hilflos und machtlos, weil er nicht verändern kann, wie Faris ist. Also er würde ihn gerne beschleunigen und er hätte ihn gerne mehr so, wie er wäre. Also er hat, ich nenne das mal ein bisschen wertende, rigide Vorstellungen, wie Mensch zu sein hat. oder Mensch zu sein hat bezogen auf Schule oder Mensch zu sein hat bezogen auf Haushalt. Und Fares entspricht dem nicht. Und er versucht, ihn dahin zu, ich sag's mal ein bisschen komisch, manipulieren. Einige nennen das Erziehen, ich nenne es mal manipulieren, dass er, dass Fares mehr so ist, wie Christian ihn gerne hätte. Und Fares sagt aber, nö, meine ich. Und dann fühlt Christian sich hilflos und machtlos. Jetzt habe ich den radikalen Standpunkt. Das ist das, wie meiner Meinung nach Leben funktioniert. Wir erleben uns, also meiner Vermutung nach, hat Christian sich schon als Kind vermutlich irgendwann in der Konditionierung eine Erfahrung oder mehrere Erfahrungen gemacht, wo er sich hilf- und machtlos gefühlt hat, bezogen auf das Verändern von dem Verhalten von anderen. Und das reproduziert er jetzt durch den Anspruch, den er hat, dass es irgendwie anders zu sein hätte, mit Fares. So funktioniert die Konditionierung und bewirkt, dass wir im Heute immer wieder die gleichen Erfahrungen erschaffen, die wir eigentlich loswerden wollen.
Bezogen worauf in deinem Bewusstsein bist du machtlos, wenn du da sitzt und er schreibt die zwei Sätze nicht?
Ja, kein Mittel zu finden, um ihn anzutreiben, um das zu bewirken, was ich mir von ihm erwarte und vorstelle.
Was erwartest du? Was erwartest du von ihm? Und was stellst du dir vor? Was wäre richtig in deinen Augen gewesen?
Dass er bereit ist, zügig seine Aufgaben zu erledigen.
Was bedeutet zügig? Also was wäre in deinen Augen zügig gewesen?
Es ist jetzt schwierig, ich sag mal, in Minuten zu titulieren. Aber ja. Ich sag mal,
macht ja nichts.
Ja, die Bereitschaft zu haben, eine Aufgabe in angemessener Zeit zu erledigen. Also ohne dabei jetzt anderthalb Stunden aus dem Fenster zu gucken und sich die Vögel im Garten anzuschauen.
Wer legt denn fest, was angemessen ist?
Ja, in dem Augenblick lege ich das fest.
Okay, also er soll seine Aufgabe machen in dem Tempo, in dem du findest, dass es richtig ist.
Letztendlich ist das korrekt, ja.
Ja, okay. Sag vielleicht einfach mal, es hat einen kurzen Moment gerade gezuckt in deinem System. Was war das?
Ja, mir ist das schon bewusst. Und es ist auch gut, dass wir darüber sprechen jetzt. Dass sozusagen mein Mindfuck ist oder dessen bin ich mir komplett bewusst.
Ja.
Dass sozusagen ich auch hier nicht Opfer bin, sondern Täter an der Stelle. Dessen bin ich mir auch total bewusst. Und dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß aber nicht genau, wo das herkommt. Und das ist auch so ein bisschen mein Thema. Ich kann.
Sag mal.
Du kannst. Kann sozusagen meine Wut und meine Aggression, die sich aufstaut, wenn insbesondere Fares quasi seine Aufgaben nicht in dem Sinne erledigt, wie ich sie mir vorstelle. Ich kann mir letztendlich nicht erklären, warum ich so insbesondere bei Fares mich so getriggert fühle.
Also zweierlei. Das erste ist, es ist spannend, dass bei Christian, wie ich das eben gesagt habe, das System einmal gezuckt hat. Das heißt, er sagt zwar, ja, mir ist es schon bewusst, dass ich nicht das Opfer von ihm bin, sondern irgendwie auch Täter bin, also auch hier aktiv das kreiere. Und dennoch stimmt es nur auf einer Ebene. Das weiß er als Erwachsener, aber das weiß er halt nicht, wenn er da drin steckt in der Konditionierung, wenn er drin steckt in der Wut oder in der Aggression. Und kann das bei der Draufsicht eben auch nicht sehen. Obwohl er das auf einer Ebene weiß, hält er trotzdem Fares irgendwie für einen Idioten, sage ich mal jetzt wertend, oder für zu lethargisch, zu was auch immer. Und mag ihn nicht so sein lassen, wie er ist. Das ist das eine. Und das andere, was er sagt, irgendwie, wenn dann diese Wut und die Aggression kommt, wenn er getriggert ist, da wollte ich einmal nur kurz an dieser Stelle sagen, das ist übrigens ganz, ganz klassisch, dass Wut und Aggression drüber gelegt werden oder dass wir das tun, unbewusst oder ja, nicht vorsätzlich, aber dass das passiert, wenn wir uns eigentlich hilflos oder machtlos fühlen. Also diese kleinen vielleicht schambehafteten, verletzlichen Gefühle, die da drunter liegen, sowas wie Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit, dass wir die eben nicht fühlen und dann in Tränen ausbrechen. Oft, manchmal ja, und einige haben auch andere Strategien, aber einige von uns oder viele von uns eben sowas wie Wut oder Aggression, irgendwie Ärger obendrauf legen. Und das ist das, wo dann der Konflikt entsteht, wobei das eigentliche, darunter liegende Problem die Hilflosigkeit ist von Christian.
Was ist so schlimm daran, dass er das anders machen will?
Weil ich das Gefühl habe, dass er das teilweise bewusst macht.
Das heißt, er hat mit 6 gesagt, ich nehme jetzt noch eine Stunde länger Zeit, um Christian auf die Palme zu bringen.
Mit Sicherheit nicht mit 6, aber ich sag mal mit 16, wenn es darum geht, Buch rauszubringen, dann schon.
Da ist natürlich der Zug schon abgefahren. Deswegen müssen wir dahin gucken, wo das angefangen hat.
Ja.
Weil der Zug abgefahren im Sinne von, ihr habt euch einfach schon getroffen in diesem System und ihr reproduziert einfach das, was ihr damals gemeinsam erschaffen habt. Deswegen ist es wichtig, dass wir da an den Anfang schauen. Ja. Weil das ist ja das, was du ihm unterstellst. Hätte Fares mit 6 das anders machen können? In deinen Augen. Hätte er auch anstelle von 2 Stunden das in einer halben Stunde machen können?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte er das nicht machen können mit 6.
Okay.
Wahrscheinlich ist meine Anforderung an ihn oder mein Wunsch, wie er zu agieren hat, von seiner Seite aus nicht erfüllbar gewesen.
Was ist denn die Hilflosigkeit? Ist die Hilflosigkeit, ich bin jetzt hier stuck mit meinem Sohn und muss mit ihm 2 Stunden, weil der lieber aus dem Fenster guckt, Hausaufgaben machen? Oder ist die Hilflosigkeit, warum funktioniert der nicht so, wie ich das gerne hätte?
Ich glaube, zweiteres.
Okay.
Also, zweiteres.
Was ist das Schlimme daran, wenn Fares nicht so funktioniert, wie es in deinen Augen richtig ist? Was ist das Schlimme daran?
Tja, was ist das Schlimme daran? Wahrscheinlich, dass ich eine Vorstellung habe, wie Fares zu funktionieren hat. Und diese Vorstellung, die ich habe, nicht erfüllt wird, dass er die nicht erfüllen kann.
Das ist ja einfach nur beschrieben, was du wahrnimmst. Du hast eine Anforderung, er erfüllt die nicht, findest du doof. Mhm. Aber du fühlst dich hilflos, du wirst wütend. Was ist das, was dich so wütend macht? Was ist das, was dich hilflos und machtlos fühlen lässt? Was ist die Konsequenz, die befürchtete Konsequenz, wenn Fares, ihr sitzt zusammen, er ist 6, er ist 6,5, wenn er weiterhin 2 Stunden braucht, um 2 Sätze zu machen, seine ganze Schulaufbahn, wenn es so weitergeht? Was ist in dem Moment die Befürchtung?
Dass er den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft nicht Rechnung tragen kann.
Okay, und was dann? Was würde das über dich aussagen?
Ja, dass ich jemand bin, der, ja, ich sag mal, sich in dieser Leistungsgesellschaft eingegliedert hat, der, ja, ich sag mal, so eine Art, weiß ich nicht, Mitläufer ist, der vielleicht dieses, ich weiß gar nicht, Querdenken ist eigentlich der falsche Begriff, aber der sozusagen diese Andersartigkeit, nicht dem Pace der Gesellschaft zu folgen, nicht akzeptieren kann.
Ja, das ist die Beschreibung dessen, die rationale Beschreibung dessen. Aber was würde das über dich aussagen als Christian, als Stiefvater von Fares, wenn dein Stiefsohn weiterhin 2 Stunden braucht für eine Aufgabe, für die man normalerweise, angemessenerweise vielleicht 15 Minuten braucht. Was würde das über Christian als Stiefvater von Fares aussagen?
Also meinst du jetzt in der Außenwirkung oder?
Zum Beispiel, das weiß ich nicht genau, was dein System ausspuckt, aber was ist die Befürchtung, was würde das über dich sagen?
Okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Also diese Reflexion in der Außenwirkung, die hat bis dato eigentlich für mich wenig eine Rolle gespielt.
Okay.
Also diese Reflexion, wie wirkt das nach außen? Ich glaube.
Okay, dann brauchen wir da vielleicht an diesem Punkt erstmal nicht hin. Das heißt nicht, dass es nicht relevant ist, aber du hast eben gesagt, du bist jemand, der sich eingegliedert hat, so ein bisschen wie mitläuft in der Leistungsgesellschaft.
Ja, durch meine Persönlichkeit.
Durch deine Persönlichkeit, genau. Ja. Also aus welchen Gründen? Also auf jeden Fall funktionierst du sehr gut in den Ansprüchen der Gesellschaft.
Wahrscheinlich ist das. Ja, ja.
Das, was du gerade eben gesagt hast.
Genau, ja. Also ich, ja.
Ja. Was denkst du an sich über Menschen, die aus der Gesellschaft raus, aus diesen Gesellschaftsnormen rausfallen?
Ich möchte versuchen, diesen Menschen zu helfen. Also ich verurteile diese Menschen nicht und versuche in der Regel Lösungsansätze, ich sag mal, zu finden, Hilfe zu leisten.
Und wenn die aber, wenn, also die Lösungsansätze, um Hilfe zu leisten, das setzt ja voraus, du gehst davon aus, die wollen gerne auch in die Gesellschaft passen.
Genau.
Was ist, wenn die das nicht wollen?
Dann habe ich da ein Akzeptanzproblem.
Ja, okay, weil du eben gesagt hast, du verurteilst die nicht, Klammer auf. Solange die das nur nicht können, aber eigentlich wollen, Klammer zu.
Ja, das ist korrekt.
Ja, wenn die aber sagen, nö, ist gar nicht so mein Ding, wie die Gesellschaft tickt. Ich mach das anders.
Ja,
Wie findest du das?
Ich empfinde das so, dass ich das auch akzeptieren kann.
Es ist sehr spannend zu sehen. Christian windet sich hin und her. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Christian fällt es schwer, in der eigenen emotionalen Erfahrung zu bleiben und versucht das Ganze immer wieder zu abstrahieren. Also erstens auf die kognitive Ebene zurückzuholen. Also es ist schwer, ihn zu erreichen. Wie hast du dich gefühlt oder wie fühlt sich das an? Aber auch, dass er das nicht nur auf die kognitive Ebene holt und beschreibt, sondern auch abstrahiert. Also er bleibt nicht bei seinen persönlichen Erfahrungen, sondern geht immer auf so eine Art Metaebene. Also ich kann das akzeptieren. Kommen wir jetzt gleich auch noch weiter zu, aber er bleibt nicht in dem persönlichen Kontakt, auch in dem Gespräch nicht, also in dem Gespräch mit mir nicht, sondern zieht sich zurück auf so eine Ebene der Abstraktion.
Oh, ja, du kannst das akzeptieren, aber wie findest du das? Sonst müsstest du es nicht akzeptieren.
Ja, ich finde das...
Findest du super, wenn Menschen so sind? Wenn die mal so ein bisschen freigeistig sind, so ein bisschen sich auflehnen gegen die Gesellschaft, so ein bisschen rauspurzeln aus den Normen und sich dafür entscheiden, einfach mal dagegen zu sein. Findest du super?
Also ich keine Ahnung. Also ich lehne das nicht ab, aber das passt, klar, es passt nicht zu meinem Wertekanon.
Ja. Yeah.
Diese Einstellung. Also es passt nicht zu meinem persönlichen.
Bist du sicher, dass du das nicht ablehnst?
Nee, bin ich nicht sicher.
Nee, bist du nicht sicher, genau. Ja. Aber es wäre gesellschaftskonformer, tolerant damit zu sein.
Ja, korrekt.
Ja.
Ja.
Ja. Das heißt, dir ist es wichtig, da reinzupassen.
Ja, ich kann mich damit schlecht identifizieren. Also ja. ich fühle schon, okay, dass...
Ja, sag mal, du fühlst schon das?
Weiß nicht, ich meine, von meinem Gefühlswelt her oder von meinem Ansatz her habe ich schon den Anspruch an mich, tolerant zu sein für andersartig.
Ja. Ja, den Anspruch hast du auf jeden Fall. Der gehört auch zu einem guten Bürger dazu.
Es fällt Christian so schwer, über sein eigenes System hinaus zu schauen und die Wahrheit, der Wahrheit ins Auge zu blicken und die dann auch noch zu formulieren. Also er windet sich hin und her, weil eigentlich finde ich das nicht geil. Hört man schon, also kann ich schon raushören, ableiten aus dem, was er sagt. Aber auf der anderen Seite fällt ihm das schwer zu sagen, ja, nee, eigentlich finde ich das scheiße. Finde ich in Ordnung, wenn man 2 Stunden braucht anstelle von einer halben Stunde für 2 Sätze, weil das nicht in sein Bild von ihm passt, weil er den Anspruch an sich selbst hat, tolerant zu sein, aber merkt, dass er das nicht ist. Aber er kriegt es nicht übereinander, weil er eben diesen Anspruch immer wieder an sich hat und sich nicht die Wahrheit darüber sagen will, dass das ein super Anspruch ist, so zu sein, oder eine super Idee, aber dass das eben für, ich sag mal ganz ehrlich, die allermeisten von uns eben nicht so ist, dass wir super tolerant sind mit allen Lebensformen. Wir können das akzeptieren aus der Ferne gegebenenfalls und uns dann im heimlichen, stillen Kämmerlein drüber aufregen, aber es ist eben oft nicht so, dass wir das alles super easy peasy tatsächlich emotional wahrnehmen und empfinden, sondern da sehr klare Vorstellungen haben. Das war Christian eben auch so.
Wahrscheinlich so lange, wie sie mich nicht persönlich trifft.
Ja, ist die Frage, ist es für dich in Ordnung, wenn Menschen, keine Ahnung, wählen, keine Steuern zu zahlen? Andere, wenn Männer ihre Frauen schlagen, wenn...
Nee. Also es ist natürlich so, ich sag mal, es ist für mich ein Unterschied, ob ich jemand akzeptieren kann, der auf La Gomera in der Höhle lebt als Freigeist, oder ob ich jemand in der Familie habe, der sozusagen sein Teil im Familienleben oder sagen wir mal seinen Anteil an einem funktionierenden Familienleben nicht leistet.
Ja, also, das ist sozusagen das ist ein Teil, der weiter entstanden ist. Aber der Widerstand ist erstmal ein anderer. Also ein großer Teil, oder wo wir darüber gesprochen haben, ist das Schulsystem. Das heißt, dass Fares da sitzt und sagt so, nö, ich finde es ganz geil hier. Ich bin gerade in die Schule gekommen. Ich finde es eigentlich ganz geil, mich auch mit den Vögeln da draußen noch zu beschäftigen, bevor ich hier den Satz schreibe.
Ja.
Aber in deinen Augen soll er was tun?
Er soll seine Aufgaben erledigen.
Er soll seine Aufgaben erledigen. Er soll funktionieren.
Richtig, er ist
dann. Er soll funktionieren nach deinen Maßstäben.
Korrekt.
Ja. Wie findest du das, wenn Menschen zu dir sagen, du hast übrigens nach meinen Maßstäben zu funktionieren? Was ruft das in dir hervor?
Widerstand und Frust.
Ja.
Verärgerung.
Warum? Ja. Widerstand, Frust und Verärgerung. Bist du dann geneigter dazu, das zu tun, was die wollen, oder eher weniger geneigt, das zu tun, was die wollen?
Eher weniger geneigt.
Ja, okay. Das ist das, was du inszeniert hast mit Fares. Der denkt eigentlich erstmal nur, oh, ich will auch die Vögel angucken. Müll rausbringen, weiß ich auch nicht. Aber dein System sagt, du hast zu funktionieren übrigens hier nach meinen Maßstäben.
Absolut, ja.
Und das, was du bei ihm kreierst, ist, ach so, ich habe hier einfach nur zu funktionieren. Weil was passiert mit deiner Beziehung zu Fares, wenn er zu funktionieren hat? Kannst du ihn sehen mit seinen Bedürfnissen? Ja oder nein?
Nein.
Nein. Was wünscht sich ein 6-jähriges Kind von den Eltern, von den Menschen, die ihm am nächsten stehen?
Ja, Verständnis, Zuwendung, Liebe, Nähe.
Was wünschst du dir von deinen Eltern oder hast dir schon immer von deinen Eltern am sehnlichsten gewünscht? Dass die ihre Regeln aufpacken? Dass die sagen, mach mal lieber das? Oder was wünschst du dir von deinen Eltern?
Also ich habe mir von meinen Eltern eher, ich sag mal, emotionale Nähe und Zeit gewünscht.
Ja.
Also meine Eltern waren berufstätig und hatten in der Regel sehr wenig Zeit für mich.
Ja.
Viel bei meiner Großmutter aufgewachsen, sehr behütet eigentlich. Und deswegen ist sozusagen eine emotionale Nähe zu meinen Eltern. Mein Vater ist 1997 verstorben, meine Mutter lebt noch. Aber da war immer so, dass, also ich fühle halt, dass eine emotionale Nähe in meiner Kindheit für mich nur sehr wenig vorhanden war.
Ja, also das ist natürlich was, was wir uns alle wünschen. Emotionale Nähe und Liebe. Aber was wünschen sich Kinder von ihren Eltern? Wenn du mal so überlegst, was Freunde, Bekannte, worum kämpfen wir mit unseren Eltern? Was ist der ultimative Kampf, den wir mit unseren Eltern kämpfen? Wenn die sagen, werd doch mal Mathematiker und wir denken, nö, ich will aber moderne Kunst studieren. Was ist der Wunsch?
Akzeptanz oder.
Wofür wollen wir akzeptiert werden?
Weiß ich nicht, für die Andersartigkeit oder für das eigene Individuum?
Also für das eigene, wir wollen erkannt werden und gewertschätzt werden und gesehen werden als die Person, die wir eigentlich sind.
Ja, und nicht als funktionierende.
Ja, jeder von uns. Jeder von uns will gesehen werden als die Person, die ich eigentlich bin. Ich will nicht nur mal, weil meine Mutter sagt, werd doch mal Mathematikerin, Mathematik studieren. Auch wenn das viele tun oder sich dann dagegen auflehnen, weil wir drinstecken in dieser Verstrickung.
Das stimmt. Und ich glaube, da bin ich nicht in der Lage zu gewesen, das zu sehen.
Ja, bist du nicht gewesen? Wie ist es heute? Bist du heute dazu, Fares so zu sehen, wie er ist?
Ja, ich sag mal, mehr und mehr, gerade wo er sich jetzt abgelöst hat und sein eigenes Leben in Berlin in die Hand genommen hat. Ich glaube, da bin ich jetzt schon.
Du wertschätzt ihn und achtest ihn für die Person, die er ist, mit seinen Vorlieben, Wünschen, mit seinem Tempo.
Also es fällt mir nach wie vor schwer.
Ja, gar keine Frage. Also nein. Ich sage das jetzt so krass, ich gehe da immer rein, weil dein System will gerne konform und korrekt sein. Moralisch auf der sicheren Seite. Dir fällt das schwer zu sagen, nee, ich finde, er sollte, keine Ahnung, mehr Geld verdienen, vernünftigen Job machen, anderes Haus, mit anderen Leuten sich umgehen. Ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist dein System, will von sich selbst denken, ich bin ein toleranter Mann, der akzeptieren kann, dass er so ist, wie er ist. Aber wann muss man nur akzeptieren? Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Wann muss man etwas akzeptieren, wenn man das, was man akzeptiert, wie findet? Wenn man es gut findet, muss man es akzeptieren?
Nee, wenn ich das Kind oder das Individuum die Freiheiten geben kann oder.
Nee, rein logisch. Etwas, was du akzeptieren musst.
Ich jetzt.
Ist das an sich Menschen. Etwas, was wir akzeptieren. Ist das etwas, was wir grundsätzlich gut finden oder wo wir grundsätzlich nicht mit übereinstimmen? Wenn wir etwas grundsätzlich gut finden, müssen wir das akzeptieren?
Nein, natürlich nicht.
Nein. Also,
dann, wenn ich, etwas, was nicht meinen Vorstellungen entspricht.
Ja. Dann muss und ich akzeptieren es. Bedeutet, ich find's eigentlich scheiße, aber ich reiß mich zusammen.
Ja.
Das heißt, eigentlich findest du scheiße, was er macht. Du kriegst deine Emotionen so weit kontrolliert, wie du es halt kontrolliert kriegst. Mhm. Aber eigentlich ist die Information nach wie vor, ich find's scheiße.
Ja, ganz so ist es nicht, weil ich sag mal, ich sehe jetzt schon, dadurch, dass er sich jetzt abgelöst hat von zu Hause und jetzt auf eigenen Beinen steht, dass er jetzt in der Lage ist.
Genau, ich unterbreche dich mal. Ich weiß, dass das nicht absolut ist. Das Problem ist, dass dein System versucht, sich zu rechtfertigen dafür, dass es nicht das ist nicht in allen Teilen so. Das für dich ist es schwierig auszuhalten, auch zu sagen, ich finde das scheiße, was der macht. Mhm. Ich finde, der soll verdammt nochmal nicht 2 Stunden brauchen dafür.
Ja.
Der soll mal seine Zähne zusammenbeißen, der soll sich auf seinen Hosenboden setzen, soll verdammt nochmal den Müll rausbringen, wenn ich das sage.
Genau.
Aber das erlaubst du dir nicht, weil das in deine Vorstellung von moralisch ein guter Vater zu sein nicht reinpasst. Auch wenn das wahrscheinlich rauspoltert in einem Streit oder in einem Konflikt. Mhm, aber eigentlich denkst du darüber, nee, so ist man nicht.
Ja.
Nein? Ich will dir das nicht in den Mund legen.
Nein, ich sag mal, ich kommuniziere meine Ansprüche schon sehr, sehr deutlich. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was du, das ist mit Sicherheit was dran, wie du es jetzt interpretiert hast. Für mich ist halt nochmal, dieses, gerade im Kontext in der Ehe zu meiner Frau, also diese Hilflosigkeit, von der ich gesprochen habe. Das heißt, wenn ich dann, auf den Punkt gehe ich nochmal ein, wenn ich sozusagen aus meiner eigenen Überzeugung heraus Kritik übe, also Kritik an dem Lebensweg, den Fares jetzt eingeschlagen hat, oder Bedenken äußere an der Stelle, habe ich das Gefühl, dass diese Bedenken, die ich aus meiner Sicht auch nicht böswillig äußere, sondern aus Schutz, den ich Fares vielleicht geben möchte für einen Lebensweg, den ich mir vorstelle. Aber was mich halt dann, ich sag mal, nochmal triggert und auch wieder so hilflos macht, ist quasi dann, dass ich auch bei meiner Frau irgendwie kein Fürsprecher finde. Sondern sozusagen nochmal auf Gegenwehr stoße, nach dem Motto, ja, jetzt sei nicht so kritisch, jetzt lass doch den, da musst du jetzt keinen Müll rausbringen.
Ich gebe mal ganz kurz was rein, weil wir sind jetzt am Ende leider unserer Zeit schon angekommen. Weil natürlich spielt eure Beziehung da auch mit rein. Das Problem ist, solange du nicht, ich sag mal, den Dreck, den du am Stecken hast, bezogen auf deine Beziehung mit Fares erkennst, können wir noch nicht die Komplexität eurer Partnerschaft damit reinbringen, weil wir da an der Stelle sozusagen noch nicht angekommen sind. Ja. Weil natürlich hat das was auch damit zu tun, wie ihr miteinander seid. Und natürlich hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass du mit ihm anders bist als mit deinem leiblichen Sohn. Ne? Da spielen ganz viele Facetten sozusagen noch mit rein, die wir noch nicht beleuchtet haben. Ja. Da kommen wir nur nicht hin, solange du nicht erstmal überhaupt erkennst, was deine Haltung Fares gegenüber ist.
Ja.
Weißt du? Das heißt, absolut. Und das Problem ist, oder was die Grenze, an die wir beide auch stoßen oder an die ich mit dir stoße in dem Gespräch, ist, dass du das gerne kontrolliert behalten möchtest. Also du guckst sehr genau, dass das weiterhin passt in dein System. Es ist schwierig für mich, dich zu erreichen, weil du hast es schon dreimal durchdacht und nee, so ganz stimmt es auch nicht. Weil dein System nicht die Kontrolle abgeben möchte.
Ja.
Und das ist das Gleiche, was du mit Fares machst. Ja. Das ist das Gleiche, was zwischen dir und Merit steht. Ich will damit nicht sagen, sie hat nicht auch ihren Dreck am Stecken. Fares hat nicht auch seinen Dreck am Stecken. Und Armin hängt da auch irgendwie mit drin. Definitiv. Jeder hat seine eigene Straßenseite. Aber wir gucken ja nur auf deine. So nervig das auch immer ist. Und du willst das kontrollieren, das ganze System, und kommst damit nicht weiter. Und das ist das, wo wir immer dankbar sein können unseren Kindern gegenüber, weil die sagen, fuck you, mein Leben.
Ja.
Und da kommst du, die Grenze, an die du stößt, und das ist jetzt kein Coaching, ich gebe das trotzdem als Input mit rein, die Grenze, an die du stößt, ist, dass Fares sagt, ich tanze hier nicht nach deiner Nase.
Korrekt.
Das läuft so nicht. Weil du willst mir dein System überstülpen und du kommst mit deinem Kontrollwahn, nenne ich es mal.
Ja, ja, das ist genau richtig.
Kommst du sozusagen, stößt du an die Grenze, weil er da nicht mitspielt und du ihn als Mensch überhaupt nicht mehr sehen kannst, sondern soll er es nur noch das Rädchen in deinem Getriebe, was verdammt nochmal zu funktionieren hat, damit deine Welt nicht zusammenbricht.
Ja.
Und das, von dem er 6 Jahre alt geworden ist.
Ja. Ja, so fühlt sich das auch an.
Du hast, also was fehlt, ist, das Verständnis ihm gegenüber, ihn zu sehen, dass er noch Vögel angucken will, dass er seinen Vater verloren hat, dass er vom Thron gestoßen wird und nicht nur seinen Vater verloren hat, sondern auch noch ein Geschwisterkind vor die Nase gesetzt kriegt. Also da spielt noch ganz viel mit rein. Nur das sind alles Facetten, die wir noch nicht aufdecken können, solange du nicht den Zugang dazu findest, dass du eine fette Meinung über Menschen hast, und da fällt er mit rein, die nicht konform nach deinen moralischen Maßstäben funktionieren. Und dagegen rebelliert er. Und dagegen rebelliert auch Merit.
Ja.
Weil du willst das ganze System kontrollieren.
Ja.
Und damit läufst du gegen die Wand.
Ja.
Also das ist, da müsstest du weiter forschen. Und was du machen kannst, ist, du könntest mal die Hosen runterlassen und mal dich mit Fares zusammensetzen und sagen, weißt du was, ich habe festgestellt, ich kontrolliere das Ganze. Ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen. Und ich möchte vor allen Dingen mal wissen, wie ist das eigentlich für dich? Was willst du eigentlich? Was hättest du gewollt mit Sex? Wie war das für dich mit deinem Vater? Wie war das für dich, ein Geschwisterkind zu kriegen? Wie war das, oder wie ist es für dich, anders auszusehen als wir drei? Weil du siehst ihn nicht. Du siehst die ganze Zeit nur, er funktioniert nicht in meinem System. Er funktioniert nicht in meinem System.
Ja,
du siehst ihn nicht. Das heißt, ein Schritt könnte sein, erstmal überhaupt Kontakt zu ihm aufzunehmen. Und mal auch Merit zu fragen, wie ist das eigentlich für dich? Hast du auch das Gefühl, dass ich hier alle möglichen Sachen kontrolliere?
Ja, das hat sie auf jeden Fall.
Ja, und dann nochmal zu sagen, dann sag mir doch mal genau was. Was ist das, was für dich nicht funktioniert? Wie fühlt sich das für dich an, wenn ich das mache? Du musst anfangen sozusagen, das ist dein Schutzschild, die Kontrolle. Wir wissen noch nicht, was du genau schützen willst, was dahinter liegt.
Ja.
Aber das ist das System, was du kontrollierst. Oder womit du du nutzt Kontrolle, weil du irgendwie Angst hast, irgendwas zu verlieren. Und was das ist, wissen wir noch nicht. Aber du kannst die beiden, die dir das spiegeln, nutzen, um mal rauszufinden, wie seht ihr das eigentlich?
Ja. Ja, da kann ich was mit anfangen.
Ja.
Okay. Ja, da kann ich definitiv mit anfangen.
Weil wünschst du dir das anders mit Fares?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch da jetzt das Gespräch gesucht heute, um da einen Schlüssel zu finden.
Genau.
Wir sind also seit längerem auch schon oder waren seit längerem auch in der Familienberatung zu dem Thema, haben wir es auch schon von verschiedenen Facetten beleuchtet, aber den Kern sozusagen, den du jetzt auch gerade schon ziemlich gut tituliert hast oder getroffen hast, bis zu diesem Kern, warum ich sozusagen diesen Kontrollwahn habe, an diesen Kern bin ich bis jetzt noch nicht herangestoßen.
Nee, aber das ist das, was wichtig ist. Da musst du weiter gucken und vor allen Dingen kannst du dich schon mal dafür entschuldigen bei Fares und bei Merit und wahrscheinlich auch bei Arvin, dass du die ganze Zeit alle kontrollieren willst und niemanden überhaupt mehr so sein lässt, wie sie sind. Das ist schon mal ein erster Schritt. Und die Tür aufzumachen, bitte weist mich darauf hin, wenn ich wieder irgendwas kontrollieren will, was nicht auf meinem Teller liegt.
Okay.
Ja?
Alles
klar. Jetzt bräuchten wir wahrscheinlich noch drei weitere Sessions, um tiefer einzusteigen. Aber erstmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Setz dich mal zusammen mit Fares und entschuldige dich dafür. Ja?
Mach ich.
So, was für ein spannendes Gespräch. Normalerweise, wenn es jetzt jemanden wäre, den ich coachingmäßig begleiten würde, dann würden wir da noch deutlich tiefer reinsteigen, weil er hat natürlich diese ganze Story mit Marit noch am Laufen. Aber da, wie ich jetzt eben ihm schon auch erzählt habe in dem Gespräch, da kommen wir halt nicht hin, solange er nicht anfängt, auch in dem Gespräch die Kontrolle abzugeben, zu versuchen, das Bild aufrechtzuerhalten, wie er gerne wirken möchte, sondern er muss, um da zu diesem Kern vordringen zu können, überhaupt lernen, zu vertrauen und die Hosen runterzulassen und wirklich sich auch mal einzugestehen, ja stimmt, ich bin nicht der perfekte, tolerante, super Mensch, und das nicht nur auf dieser abstrahierten Ebene, sondern das wirklich auch mal zu sagen, zu sehen, auszusprechen, damit gesehen zu werden, das zu fühlen, sonst geht der nächste Schritt nicht. Und was er noch gesagt hat, dass das halt zwischen ihm und Marit steht, das ist natürlich total klar, da gibt es irgendwie ein Problem. Ganz am Anfang hat er auch irgendwann gesagt, sie protegiert Fares, also sie scheint irgendwie Fares zu bevorzugen oder auch ihm vorzuziehen oder da irgendwie dafür zu sorgen, dass sie sich eher an Fares hält und irgendwie ihm in den Rücken fällt. Da ist natürlich noch eine ganze Menge, was irgendwie im Verborgenen liegt und was man angucken müsste, um da wirklich weiter in den nächsten Schritt bis zum Kern vorzudringen. Aber das Erste, und da sind wir jetzt nicht bis beendet, und das geht halt irgendwie in der Stunde auch schwer, aber das Erste ist wirklich erstmal aufzuräumen, zu erkennen, oh krass, was habe ich eigentlich mit diesem armen Jungen gemacht? Und diese Entschuldigung, die ich ihm vorschlage, ist halt eine Möglichkeit, um überhaupt erstmal die Tür aufzumachen, ihn wieder zu sehen, um mit ihm zu sein. Aber natürlich geht es da auch nochmal darum, in der Möglichkeit wirklich tiefer zu kommen, was ihm jetzt schwer gefallen ist, da hinzugucken, wirklich zu erkennen, krass, was ich ihm angetan habe, dass ich irgendwie den Anspruch hatte, er hat irgendwie zu sein, weil ich an sich diesen Anspruch habe ans Leben und dass ich ihn gar nicht mehr gesehen habe und er sollte funktionieren und dass er dagegen dass ich ihn in den Widerstand gesteuert habe durch meinen Anspruch und so weiter. Also da braucht es die emotionale Komponente dazu, um da rauszuwachsen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du sehr viel mitnehmen konntest für dich, für deine Beziehung zu deinen Eltern, vielleicht für dich als Mutter oder als Vater, vielleicht für dich als Kind oder als Elternteil mit deinen Kindern. Da war, glaube ich, eine ganze Menge drin und ich hoffe sehr, dass das für dich einen Unterschied macht. Wenn du irgendjemanden kennst, super wichtig, finde ich, wenn du irgendjemanden kennst, von dem du glaubst, es könnte für ihn oder sie hilfreich sein, das auch zu hören, dann leite die Folge unbedingt weiter. Ich finde, gerade diese Gespräche sind so unglaublich wertvoll, weil da so viel drin ist, dadurch, dass ich nicht nur einfach eine Theorie erzähle, sondern dadurch, dass du ganz live die Geschichten von jemandem mitbekommst. Und ich stehe auf dem Standpunkt oder glaube, dass wir hier sind, um uns, oder einer meiner Leitsprüche, sagen wir es lieber so, ist, we are here to walk each other home. Und das funktioniert eben, das uns gegenseitig nach Hause zu geleiten, indem wir sehen und erkennen, krass, ich bin damit nicht alleine, krass, die haben das auch. Oh krass, das, was der hat, das kann ich in mir auch wieder erkennen oder was sie wieder hat oder das habe ich auch gemacht oder so waren meine Eltern mit mir. Dass wir erkennen, dass wir alle in diesen immer wieder gleichen Strukturen und Konditionierungen drinstecken, was schmerzhaft und anstrengend ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch bedeutet, dass wir da rauswachsen können nach und nach und immer mehr erkennen können, was eben alles nur Konditionierung ist und nicht zu uns gehört, sodass wir immer mehr lernen, tatsächlich wir selbst zu sein und das Leben zu erkennen und zu erleben aus der Essenz, dem Bewusstsein, was uns eigentlich ausmacht. Also in diesem Sinne, leite die Folge gerne weiter, wenn du jemanden kennst, für den das wertvoll ist. Ansonsten würde ich mich auch freuen, von dir zu hören, was deine Erkenntnisse, Gedanken zu der Folge sind. Lass uns das gerne wissen unter dem Post oder schreib uns das in die Rezension. Wenn dir der Podcast an sich gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer über Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und ansonsten bleibt nichts mehr zu sagen, als ich hoffe, es geht dir wunderbar und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Dana.